Kolosser 3, die Verse 16 und 17. Kolosser 3, 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. In Vers 23 greift Paulus den Gedanken nochmal auf, formuliert etwas anders. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn, als für den Herrn und nicht den Menschen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir haben darüber gesprochen, dass unsere Berufung es ist, Gott zu ehren, Gott zu preisen mit unserem ganzen Leben. Unsere Bestimmung ist es, Gott anzubeten. Unser Ziel soll es sein, zur Ehre Gottes zu leben, damit wir etwas seien, sagt Paulus in Epheser 1, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dafür sind wir hier auf diesem Planeten. Wir haben auch darüber gesprochen, dass jeder Mensch etwas oder jemanden anbetet. Jeder ist ein Anbeter. Anbetung verstehen wir als dieses sich ausrichten auf das, was unserem kostbarsten ist. Woran hängt unser Herz? Martin Luther sagt, worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Worauf du dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Und dann ist klar, dass Anbetung nicht eine Sache ist für irgendwelche einzelnen Veranstaltungen, sondern unser Verhalten in jeder Situation wird zeigen und soll auch zeigen, was uns am kostbarsten ist, was wir anbeten. Und Gott wünscht es sich so, dass das, ja, wir spielen das nicht gegeneinander aus. Wir sagen, das ist Sonntag, ist doch Käse hier, die Lieder singen, es ist doch viel wichtiger im Alltag, sondern Gott möchte, dass da eine Übereinstimmung ist. Dass der, zu dem wir hier singen, der auch der ist, der am Dienstag unsere Entscheidung lenkt. Wenn wir dem Bettler auf der Straße begegnen oder was es auch ist, wenn wir unserem Chef begegnen, der uns anmacht. Und Paulus sagt das ja, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Wir sind berufen in ein Leben der Anbetung, ein Leben der Anbetung. Darum soll es heute gehen. Also alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, ein Vers vorher heißt es, singt Gott dankbar in euren Herzen, Herzen, Worte, Werke, Herzen, Mund, Hände. Da hat es bei mir geklingelt am Montag beim Gebetsabend, Gebet für Marburg, haben wir das gesungen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und ich dachte, genau das ist es. Wir sind gerufen in ein Leben der Anbetung. Und das ist ein Leben, in dem wir Gott die Ehre geben, nicht nur eine halbe Stunde irgendwann am Sonntag, sondern jeden Tag, in dem wir Gott die Ehre geben mit Herzen, Mund und Händen. Und überraschenderweise habe ich drei Punkte für diese Predigt, nämlich mit Herzen, Mund und Händen. Also mit dem Herzen, darüber habe ich ein bisschen gesprochen vor zwei Wochen, diese Grundhaltung der Anbetung. Bevor du irgendwann eine Note singst oder ein Wort sagst oder auf die Knie gehst, hat dein Herz schon sich entschieden, wen oder was es anbetet. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott, sagt Martin Luther. Und das ist die Frage an uns, es geht weiter auch mit, wir hören das als eine Herausforderung, als eine Frage, dass wir stehen so vor Gott. Woran hängt dein Herz? Womit beschäftigt sich dein Herz? Ich sage das nicht, um dich zu verurteilen oder dass wir uns ständig den Puls fühlen, geistlich, ja, oh, bin ich noch ganz genau dabei, aber dass wir uns fragen, ja, worauf richte ich mich eigentlich aus? Das ist eine neue Entscheidung jeden Tag. Das ist nicht irgendwann am 1. Februar 1972 gefallen, die Entscheidung, und jetzt vollziehen wir es nur noch, sondern wir sind immer wieder neu gefragt, woran hängen wir unser Herz? Wie ist das mit deinen Gedanken? Stell dir vor, du kannst ein Tonband oder einen Datenlogger heute wahrscheinlich eher mitlaufen lassen, der deine Gedanken aufzeichnet. Du kannst das dann abspielen vor irgendwem. Dir selber anhören oder im Hauskreis mal den anderen vorspielen oder so. Gruselige Vorstellung, ich weiß nicht, welche Themen würden da vorherrschen? Worüber denkst du den lieben Tag lang nach? Was treibt dich um? Also die meisten von uns haben irgendwann gesagt, Jesus, dir soll mein ganzes Leben gehören. Aber meine Frage ist, an dich, auch an mich, inwieweit kommt er in unseren Gedanken vor? Inwieweit darf er auch der Herr sein, auch in meinen Gedanken? Manchmal kommt mir ja was in den Kopf und irgendwie von quer, aber wie viel Raum gebe ich dem? Das kann ich entscheiden. Paulus sagt mal, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi, also die Gedanken, die nicht in seinem Sinn sind. Also inwieweit ist Jesus der Herr in deinen Gedanken oder inwieweit ist dein Denken angefüllt mit ich, meiner, mir, mich? Dieser Rotation um den eigenen Bauchnabel. Es kann auch ein frommes Kreisen um sich selbst sein. Ja, oh, bin ich denn geistlich genug und habe ich da genug gebetet und so. Aber wir wollen uns nicht um uns kreisen, um unser frommes Selbst oder unser nicht frommes Selbst, sondern um den Herrn. Also, wo bist du mit deinen Gedanken? Ähnlich auch, wie sieht das mit deinen Plänen, mit deinen Entscheidungen aus? Ist Jesus darin nicht wirklich existent oder ein Aspekt unter vielen oder ein Ratgeber, den du mal anhörst und dann wägst du halt ab? Ja, auch ein interessanter Gesichtspunkt, so wie ein Präsident vielleicht irgendwie noch einen Pfarrer als Berater hat oder so, um da auch nochmal so eine wertorientierte Stimme zu haben. Oder ist er der Herr über deine Pläne, über deine Entscheidungen? Ich fand das gut. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber der Titel hat mir gefallen von Maria Prean. Ich glaube, das ist ihre Autobiografie mit dem überraschenden Titel Gott spielt in meiner Rolle kein Leben. Spielt in meinem Leben, genau. Gott spielt in meinem, ihr wisst doch, was ich meine, in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Ja, er spielt keine Rolle, sondern er ist der Regisseur. Das heißt, er bestimmt, was passiert. Das ist, so eine Lebenshaltung ist eine Haltung der Anbetung. Ich glaube, da möchte Jesus uns hinführen. Und schließlich, was ist mit deinen Gefühlen? Was ist mit deinen Gefühlen? Schlägt dein Herz für Gott? Normalerweise sagen wir in Gemeinden, ja, Gefühle sind schön und wichtig, aber sind auch ein schlechter Ratgeber, die können schwanken und wir bauen nicht auf unsere Gefühle auf, das ist auch richtig. Nur unsere Gefühle zeigen eben auch, was uns wichtig ist. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ja, also wenn du richtig in Fahrt kommst, wenn es um dein Auto geht oder um den FC Bayern oder um den FSV Kappel oder den Erfolg deiner Diät oder was es auch ist, aber wenn du an Jesus denkst, dann hast du höchstens ein schlechtes Gewissen. Denkst, oh ja, ich müsste mal wieder stille Zeit machen. Oder dein Herz bleibt kalt. Dann sollte dich das nicht kalt lassen. Du kannst dich nicht wieder, das ist wie bei den Gedanken, die so von rechts und links in den Kopf fliegen. Du kannst dich nicht entscheiden, welche Gefühle du jetzt gerade hast. Aber du kannst dich schon entscheiden, welchen Gefühlen du Raum gibst, worauf du dich ausrichtest. Womit du dich beschäftigst. Sozusagen, bei welchem Feuer du Brennstoff dazufügst und wo du das halt sagst, ja okay, das ist jetzt mal aufgeflackert, aber das geht auch wieder. Man muss nicht jedes Feuer füttern. Ja? Wie ist das mit deinen Gefühlen? Wir wollen Jesus anbeten mit unserem Herzen, also Verstand, Wille, Gefühl, das spielt da alles mit rein und das ist schon gut, sich mal zu fragen, wo stehe ich da? Und wenn du merkst, da ist irgendwo, sind da große Lücken oder ich merke, ich bin oft gar nicht bei Jesus, sondern sonst wo, dann ist das nicht ein Punkt, dann zu verzweifeln oder dich zu machen, sagen, hat keinen Zweck, ich fühle so wenig, also ist das wohl auch gar nicht echt. Also das ist ein ganz schlechter Ratgeber übrigens, wenn anhand der Gefühle feststellen zu wollen, ob was echt ist. Ja, nur weil du es nicht siehst oder nicht fühlst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Das ist so wie ein kleines Kind, was sich die Augen zuhält und sagt, du siehst mich nicht. Aber wenn du merkst, dass dein Herz kalt ist, dann lädt Jesus dich ein, dass du neu zu ihm kommst. dass du zu ihm kommst. Ich musste an die Frau am Brunnen denken, in Johannes 4, ja, diese Samaritanerin. Jesus spricht in ihr Leben hinein und dann macht sie einen Schwenk und will lieber über Theologie diskutieren. Auch eine beliebte Masche bis heute. Ja, also was Jerusalem oder hier Samaria, was ist das richtige Heiligtum? Wo ist der richtige Tempel? Und Jesus sagt, es ist ganz anders. Der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da geht es nicht zuerst um den richtigen Ort oder um die richtige Körperhaltung, sondern um eine echte, tiefe Begegnung mit Gott. Gott, so wie er ist, ja, wir beten ihn in der Wahrheit an, nicht so wie ich ihn mir zurechtbastle. 89% der Deutschen fordern, dass der neue Papst so und so und so ist. Es wird nicht demokratisch in Deutschland entschieden, haben man viele nicht mitgekriegt. Noch viel weniger wird demokratisch entschieden, wie Gott ist. Ja, dass also an einen Gott, der so und so ist, kann ich nicht glauben, sagen Menschen manchmal. Das ist dann unter Umständen tragisch, aber es wird Gott nicht verändern. Sondern er möchte unser Herz verändern. Und in dieser Begegnung in Johannes 4 sagt Jesus auch, wenn du mich bittest, dann gebe ich dir Wasser, von dem, wo du nie wieder Durst kriegst. Sondern es wird in dir zu einer Quelle, die ins ewige Leben quillt. Also das ist die Einladung von Jesus, das ist das Angebot von Jesus. Er steht hier nicht mit einem Forderungskatalog, wo wir ihn jetzt überall auch noch anbeten müssen. Sondern er sagt, ich möchte in deine ganzen Lebensbezüge, in deine Gedanken, in deine Pläne, in deine Emotionen hineinkommen. Lass mich hinein, wie wir es eben gehört haben. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Komm neu zu ihm. Lass uns ihn neu in unserem Herzen anbeten. Also wir beten an mit unserem Herz und auch mit unserem Mund. Haben wir hier auch schon gemacht heute mit unseren gesprochenen Gebeten, mit unseren gesungenen Gebeten. Haben wir Jesus angebetet, haben wir Gott angebetet und gelobt? Wir haben letzte Woche da ausführlicher drüber gesprochen, über das, was wir Lobpreiszeit nennen im Gottesdienst. Und das ist natürlich nicht nur etwas, was wir hier machen, sondern wo wir alle möglichen Gelegenheiten haben, auch im Alltag Gott so zu loben, mit unseren Worten, mit unseren Liedern. Und das ist, für manche ist das ganz selbstverständlich, der kann gar nicht anders als ständig zu singen. Anderer muss das ein bisschen einüben. Vielleicht hast du gehört, du kannst nicht singen und im Musikunterricht hast du immer die Triangel gekriegt oder so. Oder lass dich davon nicht abhalten. Du musst dir nicht gleich ein Mikro in die Hand nehmen, eine Verstärkeranlage dazu schalten, aber lobe Gott mit deinen Worten, mit deinen Liedern. Und wenn du anfängst unter der Dusche oder im Auto, wenn du alleine fährst, Fenster hochgekurbelt hast, aber wenn wir Gott so loben, das kann unser Herz frei machen. Das kann uns ausrichten auf ihn. Wie wenn ich im Auto längere Strecken fahre, ich nutze die Zeit immer gern, alles Mögliche zu hören, Nachrichten und Predigten und Hörbücher und so weiter. Und manchmal merke ich, nee, ich brauche jetzt nicht noch mehr Input. Und mach lieber dann auf meinem MP3-Spieler die Lobpreis-Playliste an und steig damit ein, so gut ich kann, Gott zu loben. Ich sag nicht, du sollst nur Lobpreismusik im Auto hören, aber nutz einfach diese Räume. Und schadet auch nichts, wenn du nur Lobpreismusik da hörst, ne? Aber wir sind da ja frei. Also es geht nicht darum, wie schön du singst, ob du irgendeinen Preis gewinnst, ob du nach Malmö fährst oder so. Und vielleicht ist es auch gut, das als Impuls aufzunehmen, auch gemeinsam mehr zu singen. Wir tun das im Gottesdienst, wir tun das meistens im Hauskreis. Wie ist das in der Familie? Wie ist das in der WG? Vielleicht kann man da neue Räume schaffen. Ich bin mit der Lobpreisleiterin verheiratet, aber so oft singen wir zu Hause nicht zusammen, wie man denken könnte. Machen wir eigentlich viel zu selten, auch mit den Jungs. Lass uns einfach dieses Geschenk der Musik nutzen, um Gott zu loben. Also das ist das Erste, woran wir denken. Wir sagen, wir danken Gott, wir loben Gott mit unserem Mund, aber es ist nicht das Letzte, es ist nicht das Einzige. Ich möchte noch zwei, drei weitere Dinge nennen, wie wir Gott auch mit unserem Mund loben. Das tun wir, wenn wir Gottes Wort bewegen, aussprechen, erstmal lesen, hören. Ja, gibt's auch als Hörbuch. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, sagt Paulus hier in Kolosser 3. Da geht's dann weiter mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Das ist eine gute Möglichkeit, das Wort unter uns wohnen zu lassen, wenn die Lieder biblisch sind. Da habe ich letztes Mal drüber gesprochen. Aber auch indem wir ja die Bibel lesen. Und wenn, gerade wenn ihr allein seid, eine gute Übung ist, sie laut zu lesen. Vielleicht macht ihr das sowieso, aber vielleicht probiert ihr es auch einfach mal aus. Das ist komisch. Also Zeitungen liest man normalerweise nicht laut. Erst recht nicht, wenn man mit mehreren Leuten am Frühstückstisch sitzt. Das ist ein bisschen komisch. Aber wir neigen dazu. Also ich merke das. Ich lasse mich sehr schnell ablenken. Und wenn ich was leise lese, dann bin ich mit den Gedanken noch irgendwo und dann piepst noch da was und da bimmelt was und so. Und wenn du es laut aussprichst, dann nimmst du es viel stärker an dich, in dich rein. Ja, lässt es durch dich durchgehen. Das kann leichter noch in unser Herz dringen, ist meine Erfahrung immer wieder. Wir lesen das bewusster und wir sprechen Wahrheit aus mit unserem Mund. Das ist eine gute Übung. Probier es mal aus, ob das nicht dir helfen kann. Andere Sache, auswendig lernen, habe ich bei den Liedern schon gesagt. To learn by heart, sagt man auf Englisch. Also mit dem Herzen lernen, da ist was dran. Weil das, was in uns drin ist, dauerhaft, das kann auch in uns arbeiten. Das, was nur mal so an dir vorbeifliegt, das ist eben dann auch schnell wieder weg. Also da geht's nicht darum, jetzt Leistungssport zu treiben und möglichst viele Bibelsprüche im Kopf zu haben, sondern Gottes Wort in dein Herz zu bekommen. Mit ein paar Versen anzufangen. Gibt's verschiedene Methoden mit Kärtchen und so weiter. Wie es hilfreich ist. Das ist eine gute Sache, Gottes Wort in dein Herz zu bekommen. Jesus sagt, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Er wird euch an das erinnern, was ihr empfangen habt. Weil wenn du nichts empfangen hast, kann er dich auch an nichts erinnern. Also es ist gut, wenn wir uns mit Gottes Wort füllen. Und nochmal gerade für die Leute, die viel Informationen aufnehmen, es ist gut, mal langsam zu lesen, wenig zu lesen. Da hat man, ist man in seinem Bibelleseplan hinterher, ich muss jetzt noch 24 Kapitel Hesekiel lesen oder so, damit ich wieder up to date bin und hechelt das durch. Das ist auch gut, so am Stück zu lesen, weil du einen Überblick kriegst über die Bibel. Aber ich möchte dir Mut machen, nimm dir mal zwei Verse, die dich vielleicht schon irgendwie angesprochen haben und beweg die einen ganzen Tag lang oder sogar eine ganze Woche lang. Ich sage, ich muss jetzt diese Woche 3 Bücher der Bibel lesen, sondern ich bewege diese 2 Verse. Und dann weißt du sie auch auswendig übrigens bis Sonntag, aller Voraussicht nach, aber du steigst da tiefer ein. Also mit Gottes Wort können wir, und darin lobst du Gott, wenn du dich mit ihm beschäftigst, mit dem, was er gesagt hat. Ein nächsten Punkt, das so die gehen zum Teil ein bisschen ineinander über, möchte ich bezeichnen als Proklamation. Das ist so ein bisschen so ein charismatischer Fachbegriff, wo es darum geht, dass ich Gottes Wahrheit laut ausspreche. Sabine Bockel aus Wetzlar hat so formuliert, wir preisen Gott bewusst laut vor anderen. Es ist ein Bekenntnis des Glaubens, ein Bekenntnis zur Zugehörigkeit zu Christus, ein Bekenntnis im Angesicht der Feinde, ein Bekenntnis des Siegers Jesus Christus. Wir stellen uns damit öffentlich zu Jesus Christus vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Also das kann in einer kleinen Gruppe sein, im Gottesdienst, zu Hause. Das muss jetzt nicht gleich auf dem Marktplatz sein mit dem Megafon. Ja? Wir proklamieren Jesus, wir proklamieren, also wir erklären, öffentlich heißt das ja, wer wir in Christus sind. Wir proklamieren Gottes Sieg über diese Welt. Proklamation heißt, die Wahrheit Gottes vor dieser Welt auszusprechen. Also das gehört eigentlich mit in den Lobpreis hinein, merkt ihr schon. Und das ist gerade gut auch in schwierigen Situationen. Und sagen, die Situationen sagen mir das und das und das. Meine Gefühle sagen mir das und das. Aber ich sage, weil Gottes Wort sagt, ich bin sicher in der Hand des Vaters. Der mir angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, das ist eigentlich Proklamation. Wo du zu deiner Seele sprichst, zu deinen Emotionen sprichst. Also, versteht ihr, das ist der Unterschied zwischen, um es mal zu überspitzen, Herr, du siehst, dass es mir so schlecht geht und das ist schiefgegangen und das ist kaputt und das, und wo du ständig bei diesen Dingen bist, die schlecht sind und die darfst du Gott bringen, natürlich. Aber dann kannst du dich auch aufrichten und sagen, Herr, aber du bist so und du hast gesagt so und darauf stelle ich mich. Das ist eine Form, Gott zu loben, die uns, also Gott weiß das ja schon, aber wir vergessen es so leicht und wir helfen uns, selbst dabei und denen, die vielleicht zuhören, eine neue Perspektive zu bekommen. Wir loben Gott, auch wenn wir anderen Zeugnis geben, um das alte Wort zu gebrauchen, bezeugen, was wir empfangen haben in Jesus. Ich möchte mit Petrus sprechen. Petrus, 1. Petrus 3, 15, der klassische Vers dazu. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist. Was hat das eigentlich, warum gehst du da sonntags immer hin? Oh ja, ich treffe da meine Freunde oder so. Oder legst du Rechenschaft ab von der Hoffnung, die in dir ist? Sagst, ohne Jesus wüsste ich gar nicht, wie ich durch diese Welt kommen sollte. Das ist unser Zeugnis. Auch das lobt Gott, selbstverständlich. Wieder, man kann da jetzt viel drüber reden, kann über jeden dieser Punkte eine Predigt halten. Wir wollen sensibel sein und so weiter. Aber es ist einfach da, wo wir ihn bekennen, da ehren wir ihn auch. Und ich möchte noch einen anderen Punkt anschließen. Jetzt jenseits von Lobpreis und Evangelisation und so ausgesprochen frommen Tätigkeiten. Wir ehren Gott mit unserem Mund darin, wie und was wir reden, ganz allgemein. Was kommt aus dir raus? Jesus sagt das mal, nicht was in den Menschen reingeht, macht ihn unrein, sondern was aus ihm rauskommt. Und im Epheserbrief sagt Paulus das sehr deutlich. Ich habe hier Luther, wie meistens. Epheser 5, Vers 4. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Gute Nachricht Bibel übersetzt hier gemeine, dumme und schlüpfrige Reden. Karneval ist gerade vorbei, ne? Die Volksbibel übersetzt hier dummes, dreckiges Gelaber. Also ihr kriegt schon irgendwo raus, worum es hier geht. Aber ich glaube, es geht nicht nur um unanständige Witze, sondern da gibt's viel mehr, was wir ausfiltern können und sollten. Ich musste an diese Geschichte denken von Sokrates, vielleicht kennt ihr das mit den drei Sieben. So ein dreifacher Filter bei dem, was wir anderen erzählen. Da kommt jemand zu ihm und sagt, hast du schon gehört, was der und der gemacht hat? Er sagt, Moment mal, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Er sagt, hä, was für Siebe? Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Also hast du geprüft, ob das wahr ist, was du mir erzählen willst? Naja, nee, das habe ich von dem und dem gehört. Na gut, wie ist das mit dem zweiten Sieb? Das ist das Sieb der Güte. Wenn du schon nicht weißt, ob es wahr ist, ist es wenigstens gut, was du mir erzählen willst. Naja, eigentlich im Gegenteil, sagt er. Sagt Sokrates, dann nehmen wir noch das dritte Sieb und fragen uns, ist es denn notwendig, dass du mir das erzählst? Ja, notwendig gerade nicht. Also, sagt Sokrates, wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. Ja, also, das ist eine Form, wie wir Gott ehren. Ich mache auch gerne mal irgendwelche Sprüche oder erzähle Witze oder so. Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass wir nur noch bierernst durchs Leben wanken. Aber dass wir uns schon fragen, muss das jetzt sein? Und hilft das irgendwem? Baut das irgendwen auf? Oder erzähle ich das nur, weil ich es gehört habe? Und es gibt eine Alternative, von der spricht Paulus auch. Lasst ein paar Verse vorher in Epheser 4, 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wir hatten das in unserer WG-Küche früher hin, diesen Bibelvers. Das war sehr hilfreich. Vielleicht hängst du dir den auch irgendwo hin. Kein faules Geschwätz, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Vielleicht wird es ein bisschen stiller hier und da. Auch kein Schaden. Damit kannst du Gott ehren, wie du redest. Und übrigens auch, wenn du mal schweigst. Auch damit können wir Gott ehren. An der richtigen Stelle. Also, wir loben Gott mit Herzen, mit Mund und auch mit unseren Händen. Okay, Lobpreis, charismatische Gemeinde, klar, wir loben Gott mit unseren Händen. Das ist einfach. Das ist auch ein Teil, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Aber es geht natürlich um unser Handeln. Also was in unserem Herzen ist, wovon unser Mund voll ist, soll auch übersprudeln in unser Tun. Und drei Worte habe ich dazu für euch. Das erste steht in Amos 5, das ist eine Bibelstelle, die sollte in keinem Lobpreisseminar fehlen. Amos 5 ab Vers 21, da sagt Gott zu Israel und vielleicht auch zu uns, da sollen wir uns prüfen: Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie. Holla. Und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Aber es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Wir können nicht unsere Lieder singen und so tun, als würde uns diese Welt nicht angehen. Bonhoeffer hat gesagt, in der Nazi-Zeit, nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Einsatz für Gerechtigkeit ist ein Ausdruck für die Anbetung Gottes. Denn da begreifen wir, dass die Mitmenschen, die unter Ungerechtigkeit leiden, eben auch im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und wenn sie geschändet werden, dann wird letztlich Gott gelästert. Wenn Menschen als Sklaven gehalten werden, heute gibt es mehr Menschen auf der Welt, die Sklaven sind, als zur Zeit des transatlantischen Sklavenhandels im 17., 18., 19. Jahrhundert. Einsatz für Religionsfreiheit, Engagement für Flüchtlinge, für Gerechtigkeit im Welthandel und so weiter. Das ist auch wieder eine Predigt für sich. Und es geht nicht darum, irgendwelche politischen Agenten jetzt zu sagen, dass irgendwelche parteipolitischen Programme zu sagen, das müssen als alle Christen so denken. Aber es geht darum, dass wir danach fragen. Wie kann denn die Gerechtigkeit fließen und strömen, wie Amos das hier beschreibt? Was muss sich denn dann ändern? Und wo können wir tatsächlich etwas bewegen? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir im Vergleich zu damals zu Amos Zeiten oder zu Paulus Zeiten viel mitgestalten können. Wie nutzen wir das? Wir haben gerade gesehen, wie schnell sich ein Weltkonzern bewegen kann, wenn er ein bisschen Feuer kriegt. In dieser Amazon-Geschichte, da ist viel auch aufgebauscht worden, aber plötzlich ging dann vieles, was vorher offensichtlich nicht ging, weil die Öffentlichkeit da war. Und das ist eine Chance, die wir heute haben. Und die Bibel spricht immer wieder von Reichtum, von Armut. Wir sind sehr schnell zu sagen, ja, geistliche Armut und so weiter, ist auch wichtig. Aber wir haben hier einen Auftrag. Auch darin beten wir Gott an. Und das können wir nicht völlig ausblenden. Also, mit Gerechtigkeit beten wir Gott an. Dann ein zweites, da sind wir mehr bei uns wieder, 1. Korintherbrief, 1. Korinther 6, geht es auch um Anbetung. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Also die Hände zum Beispiel, ne? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei? Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt oder sexuelle Unmoral, haben andere Übersetzungen, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott, betet Gott an mit eurem Körper. Wie ihr damit umgeht, wie ihr damit handelt. Also, hier ganz klar in dem Zusammenhang, haltet euch rein in sexueller Hinsicht. Bibel ist sehr klar, gerade dann auch das nächste Kapitel, wo es um Ehe geht. Gott hat die Ehe geschaffen als die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, muss man heute dazu sagen, als den Raum, wo sexuelle Gemeinschaft ausgelebt und auch genossen und auch gefeiert werden soll. Also die Bibel ist da nicht verklemmt oder leibfeindlich oder sowas. Aber sie ist eben auch klar, dass Sex außerhalb der Ehe, vor der Ehe, neben der Ehe, homosexuelle Beziehungen, Konsum von Pornografie, manche Liebesromane oder so sind auch eigentlich pornografisch, dass es Grenzüberschreitungen sind aus Sicht der Bibel. Damit beschädigen wir uns selbst, argumentiert Paulus hier, und wir beschädigen auch unsere Gemeinschaft mit Gott und auch die anderen Personen, die involviert sind. Selbst wenn alle offiziell einverstanden sind. Wir können nicht so tun, als wären das wieder zwei Bereiche, die nichts miteinander zu tun hätten. Und ich mache, was ich will, und dann gehe ich hierher und singe fröhliche Lieder zu Gott. Deshalb fragt Gott, ja, wie passt das zusammen? Du bist teuer erkauft. Preise Gott auch nicht nur mit deinen Liedern, sondern auch mit deinem Körper. Da, wie du deine Beziehung lebst. Ich kann da nicht mein eigenes Ding machen und Gott und Jesus zusammenbiegen. Ich habe das immer wieder gehört, ja, mein Jesus hat nichts gegen XYZ, der ist da nicht so engstirnig. Ich weiß nicht, wer dein Jesus ist, aber der Jesus, von dem die Bibel spricht, ist da ziemlich klar. Und die gute Nachricht steckt hier drin. Vers 20, ihr seid teuer erkauft. Jesus hat ja den Preis schon bezahlt, auch den Preis für alle Schuld, für alles, was uns von Gott trennt. Und wenn du merkst, da bist du von Gott getrennt durch dein Handeln, dann will er dir gerne vergeben, dann lädt er dich ein. Dann musst du nicht sagen, ach, jetzt bleibe ich ganz weg. Also manchmal sagen wir, ach, das ist mein Lebensstil, passt nicht dazu, Gott anzubeten. Dann höre ich auf, Gott anzubeten. Mein Fahrstil passt nicht für fromme Autoaufkleber. Dann lasse ich den Aufkleber weg. Das ist idiotisch, oder? Das ist idiotisch. Dann musst du irgendwas an deinem Lebensstil ändern, nicht an den Liedern, die du singst. Die Lieder sind schon richtig. Nur du musst dein Leben noch den Liedern anpassen, nicht umgekehrt. So, ein letztes ganz kurz. Wir preisen Gott. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, Kolosser 3. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Und gerade im Zusammenhang spricht Paulus von Beziehungen in der Ehe, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, von Beziehungen der Sklaven zu ihren Herren, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber in der damaligen Zeit. Wir haben gesagt, nicht nur eine halbe Stunde am Sonntagmorgen, sondern da, wo du deine meiste Zeit verbringst, bei der Arbeit oder in der Familie oder an der Uni oder am Bibelseminar oder wo das ist, da ist dein Auftrag von Gott, ihn zu verherrlichen. Nicht nur, indem du Traktate weitergibst. Kann auch gut sein, muss nicht gut sein, je nachdem, wie viel es sind und so. Sondern du sollst Gott auch damit verherrlichen, dass du einfach gute Arbeit machst. Dass du die Aufgaben, die dir aufgetragen sind, ordentlich, gewissenhaft, zur Ehre Gottes ausführst. Nicht so sehr wegen der Note oder wegen der nächsten Gehaltserhöhung oder damit Frieden herrscht oder so, sondern um Gott die Ehre zu geben. Sag Gott, du hast mich jetzt hier hingestellt, vielleicht will ich hier nicht bleiben. Vielleicht ist das ein blöder Zeitarbeitsjob, den ich jetzt halt mache, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber jetzt will ich in der Zeit, wo ich hier bin, dich verherrlichen. Ich habe das gemerkt, als ich in meinem Nebenjob da im Verlag gearbeitet habe. Ich habe da gut reden, weil als Pastor, meine Arbeit ist das, wo mein Herz schlägt, da bin ich ganz dicht dran, in meiner Leidenschaft und so. Und dann hatte ich diesen Job nebenher, der wirklich nur dazu gedient hat, ein paar finanzielle Löcher zu stopfen, mit einer Tätigkeit, die mich nicht die Bohne interessiert hat. Das hat mich sehr herausgefordert, sagen, wie kann ich hier Gott verherrlichen? Wirklich auch mein Bestes geben, jetzt in diesem Kontext hier. Das ist nicht leicht, aber das ist der Weg, auf den Gott uns führt. Also, viele verschiedene Gedanken, das ging jetzt in verschiedene Richtungen. Wir loben Gott mit Herzen, Mund und Händen. Um es einfach zu machen, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du berufen, Anbeter zu sein. Dein ganzes Leben gehört ihm, das ganze Leben, nicht ein Segment. Irgendwie so ein Kuchenstück ist so für Spirituelles und ethische Fragen und der Rest hat dann damit nichts zu tun, sondern dein ganzes Leben soll ihm gehören, soll ihn ehren. Und zum Schluss die Antwort von Jesus auf die Frage, was ist das größte Gebot? Zitiert er Altes Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und Herr, wir danken dir, dass du uns gerufen hast in die Gemeinschaft mit dir, dass du uns erkauft hast durch dein eigenes Blut und dass du uns hierher stellst, damit wir dich verherrlichen in unserem Leben, wo wir auch unterwegs sind, bei der Arbeit auf der Straße, in der Schule oder hier in der Gemeinde. Oder auch wenn wir allein sind und niemand sieht, was wir tun und denken. Unser ganzes Leben soll dich anbeten, Herr, und ich sehne mich danach, dass jeder Atemzug von mir dich preist. Und ich bin oft so weit weg davon, aber ich bete, dass du das, ja, dass du mich neu zu dir ziehst und uns als ganze Gemeinde, dass wir ganz nah an deinem Herzen sind. Dich anbeten mit Herzen, Mund und Händen. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.